Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird kaum Fußball gespielt.
Mit Marco und Jonas.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll der Cornflakes zählen gehen?
Ich mach die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss.
Ein Wort noch, nächste Woche Derby, was muss unter der Woche passieren?
Nichts, Derby-Sieg. Arschlecke.
Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast. Und ich bin wieder nicht alleine. Mit dabei ist wieder Jonas.
Ja, moin auch von mir. Letzte Woche gab es keine Folge, diese Woche sind wir dann wieder am Start. Nachdem du ja die Woche zuvor mit Philipp aufgenommen hattest, als ich nicht da war, wenn ich mich richtig erinnere.
So ist das, genau. Philipp ist eingesprungen und letzte Woche hatten wir eigentlich vorgehabt, dass du vielleicht mit Philipp aufnimmst, aber auch bei dir hat es dann nicht funktioniert, sodass wir relativ schnell entschieden haben, dass wir die Folge ausfallen lassen.
Genau.
Und diesmal sind wieder beide dabei und ein bisschen hoffen, dass das jetzt erstmal Beständigkeit kriegt.
Richtig, ein bisschen schade ist es natürlich, weil so ein 6:3 Sandhausen Aufholjagd gegen Regensburg hätte man geil besprechen können. Absolutes Banger-Spiel, wollte ich hier nochmal kurz erwähnt haben. Aber manchmal ist das nun mal einfach so. Und von daher geht es dann heute um den, 25. Spieltag?
Es ist der 27. Spieltag.
Ja, der 27. schon. Stimmt, der 25. war Philipp und du, 26 haben wir nicht, 27. Spieltag.
Genau. Die Saison neigt sich dem Ende langsam.
Ah, wir kommen in die interessante Phase.
Und wollen wir starten mit dem ersten Spiel dieser interessanten Phase?
Kannst du gerne machen, Münster-Duisburg. Erzähl uns mal was.
Ja, also, beim Spiel Münster gegen Duisburg, es ging los mit Esswein, der auf Ginczek spielt, der aber ziemlich kläglich vergibt, obwohl der Ball, glaube ich, noch ein bisschen abgefälscht war, aber dennoch, den muss er machen. Bitter spielt auf Esswein, der aber dann übers Tor. Dann Bitter mit einer Notbremse gegen Grodowski und ich glaube, da können wir beide sagen, dass die Rote absolut in Ordnung geht. Ich weiß gar nicht, warum er sich beschwert. Er kommt zu spät, ist letzter Mann und kriegt Rot.
Sehe ich auch so. Klare Notbremse.
Dann eine Ecke von Preußen, die zum Konter wird für Duisburg. Plele scheitert aber an Schulze-Niehus. Buschama mit einer Doppelchance. Der zweite ist dann im Tor. Dann Lorenz ans Aluminium. Und Wegkamp kam noch rein und trifft zum 2:0. Müller dann mit einer Flanke zu Bakir, quasi beide eingewechselt. MSV mit dem Anschlusstreffer. Dann noch das Joker-Tor Nummer 3. Doppelpack Wegkamp und der 3:1 Endstand. Und ich glaube, wir können am Ende sagen, Preußen robbt sich langsam wirklich oben ran. Also mal gucken, was da noch geht. Aber diese 3 Punkte hätte Duisburg nicht abgeben müssen. So schlecht waren sie nicht.
Richtig. Ich finde, die lange Unterzahlphase spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Und eben auch der Trend beider Clubs. Duisburg halt im tiefen Abstiegskampf, Preußen obendran. Hat sich jetzt ja auch nochmal auf Platz 5 vorgeschoben, vor den Top 4 Club Rot-Weiß Essen. Da kommen wir später nochmal zu. Und ja, ich glaube, der Favorit hat hier gezeigt, warum sie der Favorit sind.
Genau. Also, ich sag's ja mal gerne: die Faustregel ist so 60 Minuten Unterzahl, ist gleichwertig mit einem Tor. Und selbst dann hätte Preußen nach der Rechnung gewonnen, aber Fußball ist am Ende auch keine Mathe, ne?
Richtig.
Aber natürlich war dann natürlich schon mal deutlich schwieriger für Duisburg, auch wenn sie immer noch ihre Chancen hatten. Also ja, es war einfach schlecht gelaufen für den MSV. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn sie zu 11 geblieben, hätten sie das Spiel auch nicht verloren.
Das denke ich auch. Vielleicht nicht unbedingt gewonnen, aber verloren wahrscheinlich nicht. Ich finde es bemerkenswert aber bei Preußen Münster, dass alle 3 Tore nach Einwechslung der Spieler entstanden ist. Buschama 46 Sekunden auf dem Platz gewesen, in Halbzeit 2 direkt getroffen. Wegkamp, glaube ich, bei seinem ersten auch nur 117 Sekunden auf dem Feld. Und dann macht er ja auch nochmal das dritte und seinen Doppelpack. Das ist dann auch schon Qualität, die da von der Bank kommt. Nicht das erste Mal in dieser Saison.
Ja, absolut. Also das finde ich auch, dass Münster eine richtig gute Bank hat und da nachlegen kann. Also die stehen da nicht umsonst da oben.
Und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, ne? Manchmal ist es gut, an einem Trainer festzuhalten und mit dem auch abzusteigen. Ich habe das letztens erst gecheckt und erst wieder auf dem Schirm gehabt. Sascha Hildmann ist ja damals mit Preußen Münster abgestiegen, hat die 3 Jahre Regionalliga gecoacht und halt im 3. Jahr mit denen wieder aufgestiegen und spielt eine überragende Saison jetzt. Also ja, manchmal ist es auch sinnvoll, am Coach festzuhalten. Gerade ich sage das, der ja schnell mal auf dem Trip Entlassung ist.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel, ne?
Richtig. Aber ich finde es gut. Ich finde, dass er macht da super Arbeit und Preußen macht auch Spaß zuzugucken.
Auf jeden Fall. Also, ich sag mal, unsere Prediction, dass Preußen die beste Mannschaft, der beste Aufsteiger wird, kann noch wahr werden.
Es sind nur 5 Punkte zu Ulm.
Es sind nur 5 Punkte.
Aber es ist schwer.
Ja, es ist schwer. Ja, wir werden sehen. Und der MSV, das tut halt richtig weh, diese Punkte zu verlieren. Also, das sind so die Spiele, wo wir auch noch vorher gesagt haben, die musst du holen, da musst du Punkte holen.
Irgendwie, ja.
Und ja, solange, wenn da nichts kommt, also das ist so ein bisschen das Pech eines späteren Absteigers, wenn du solche Dinger dann verlierst, ne?
Ja.
Also ich kann mich da zum Beispiel an ein Spiel erinnern, von Meppen, das war auswärts gegen Viktoria Köln und muss ich kurz überlegen. Ja, doch, es war auswärts in Viktoria Köln. Ich fand, wir haben gar kein so schlechtes Spiel gemacht, aber haben trotzdem am Ende 3-1 verloren. Viktoria hat richtig mies gespielt. Und das war so ein Spiel, wo ich dachte, boah, es läuft doch alles gegen einen. Weil das hätte man nicht verlieren müssen. Und am Ende ist es gekommen, wie es kommen sollte. Meppen ist abgestiegen. Kann ich niemandem empfehlen, dieses Spiel nochmal zu gucken. Es war gruselig. Also es war nicht gut. Zumindest in meiner Erinnerung.
Ja, ich erinnere mich an ein paar andere Spiele, die ich gruselig fand. Ferl zum Beispiel.
Ach so, ja.
Aber weißt du, was ich richtig gruselig fand?
Nein.
Jakob Gold seine überragende Leistung bei Dynamo Dresden gegen Rot-Weiß Essen.
Ja, wollen wir da weitermachen?
Gerne.
Dann erzähl uns mal was.
Es ging damit los, dass Zimmerschied im Strafraum gegen Kuruma fällt und dann wird auf Schwalbe Zimmerschieds entschieden. Ich würde da den Kommentator aus den Highlights aufgreifen und sagen, für einen Elfmeter ist es zu wenig, aber eine Schwalbe konkret ist es auch nicht. Lass den Ball da ins Aus gehen und spiel mit Abstoß weiter.
Für mich ist es eine Schwalbe, wie sie im Buche steht. Also ja. Ich hab das auch gesehen und habe gedacht, wie kommt der Kommentator drauf, dass das dass zumindest keine Schwalbe sein soll? Doch, er fällt halt ohne Kontakt. Das ist de facto Schwalbe. Und dann, also er fällt halt wirklich schwalbenmäßig. Und für mich ist das eine klare Schwalbe, gelbe Karte. Und ich finde erstmal Respekt, dass der Schiedsrichter das gesehen hat, weil das ist wirklich, er ist ja wirklich ein paar Meter hinterhergelaufen. Und das dann aus der Perspektive zu sehen, oder natürlich auch seine Assistenten, ne, muss man mal Respekt geben. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen hätte, aus der Perspektive.
Ist ja aber auch meines Wissens nach ein Bundesliga-Schiedsrichter gewesen mit Robert Kamka, wenn ich mich nicht irre.
Das mag sein, ja.
Nichtsdestotrotz ging dann RWE in Führung durch Marvin Obus, der durchsteckt auf Harenbruck, der zur Führung einnetzt. Dann ist es eine Zimmerschied-Ecke, die Golds erst rausfausten kann. Einen Distanzschuss pariert er dann ebenfalls über den Querbalken. Dann gibt es eine Ecke auf Zimmerschied, die findet dann den Weg auch ins Tor. Ich habe im ersten Moment gedacht, boah, Golds sieht da nicht so gut aus. Der Ball kommt relativ zentral, rutscht ihm da so ein bisschen durch. Aber ich behaupte, den sieht er sehr spät und daher möchte ich da Golds ungern Vorwurf machen. Viel witziger oder wichtiger ist sowieso, dass das 2:1 von, ich glaube auch Zimmerschied war es, aberkannt wurde, da Kutschke im Strafraumzentrum Wiegel fault. Meiner Meinung nach völlig zu Recht, das abzupfeifen. Borkowski scheitert dann an Golz und dann ist es RWE. Zweiter Angriff, zweiter Treffer. Ein Freistoß von Eisfeld wird lang und länger. Da sieht Kevin Broll nicht gut aus. Der Ball ist am Ende im Netz. Somit führt Essen dann zwischenzeitlich wieder mit 2:1. Zimmerschied wird dann geschickt. Golz pariert auch den überragend. Es war so ein bisschen das Gefühl eines Privatduells. Also im Endeffekt Dynamo Dresden gegen Jakob Golz und weniger gegen Rot-Weiß Essen. Zimmerschied dann nach der Pause zum Ausgleich. Da ist Golz chancenlos, weil Isaiah Young einfach grausam im Defensivverhalten ist und einen langen Ball gnadenlos unterläuft und unterschätzt. Kutschke schickt Borkowski, wieder ist Golz dazwischen. Hauptmann spielt auf Aslan, der zieht ab. Koruma klärt den vor der Linie. Ich behaupte aber auch, da wäre Jakob Golz dran gekommen. Und dann ist eine unschöne Szene. Ein harter Zusammenprall zwischen Lämmer und Götze beim 18. Eckball für Dynamo in dieser Partie. Wild knallt ihn da erstmal ans Aluminium per Kopf. Dann will Lämmer zum Ball, Götze will ihn klären und die krachen zusammen. Götze bleibt am Boden liegen, muss runtergetragen werden. Sagt auch, dass er das erste Mal geweint hat und nicht wegen der Verletzung, sondern wegen Sprüchen, die er sich anhören durfte, Häme. Und er wurde wohl auch bespuckt und beworfen mit Gegenständen. Sportlich endete das Spiel 2:2. Unschön die Szenen nach der Partie.
Mehrere Dinge. Erstens, der Schiedsrichter war Lukas Behn, also kein günstiger Schiedsrichter.
Dann war Kamka woanders.
Ja. Zweitens, warum trifft immer das Götze das mit den Kopfverletzungen? Das gibt's doch gar nicht.
Also, stimmt, damals bei Lautern auch, ne?
Ja. Also, der kriegt immer aufs Maul. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, keine Ahnung. Der zieht die Scheiße magisch an.
Ja.
Macht die Sache nur nicht schöner. Es ist nach wie vor einfach, also, es ist halt Pech, ne? Ich will Lämmer da gar nichts unterstellen. Er geht zum Ball, Götze geht zum Ball, die krachen halt einfach blöd zusammen. Lämmer kann danach weitermachen, Götze liegt da. Was halt unschön ist, sind die Szenen danach und so ein paar Kommentare.
Ja, das muss nicht, das sollte nicht sein. Das ist, sowas kann man halt auch mal sanktionieren. Also wenn es dafür, ja, gut, man muss es beweisen können, aber ich denke mal, dass da die Mediziner das beweisen können. Die sind ja auch neutral. Also die Rettungskräfte. Ich denke schon, dass die das auch bezeugen können. Vielleicht auch der Schiedsrichter oder ein Assistent. Und auch da kann DFB mal Strafen aussprechen. Also es muss nicht immer bei Pyro sein, sondern auch mal bei solchen Sachen, richtig, die halt ernsthaft Menschen verletzen, sowohl körperlich als auch seelisch dann. Ne? Das können die ja sonst immer so gut bei Plakaten, die dann angeblich irgendwelche Milliardäre seelisch verletzen. Hier ist es offensichtlich, dass es dann eine ziemliche Demütigung ist. Das gönnt man keinem und aber auch er wird da, denke ich, drüber weggucken können im Nachhinein. Ja, und 2:2. RWE verliert schon wieder nicht gegen Dynamo, wie im Hinspiel. Das Spiel, so vom Verlauf her auch ähnlich wie das Hinspiel. RWE mit wenig Chancen, die sie aber nutzen. Dynamo, die ihre Chancen nicht nutzen können.
Es ist halt das Sinnbild von Dynamo, die ganze Rückrunde schon, finde ich.
Ja.
Diese extreme Chancenverwertung, die ist einfach schlecht. Und ich will nichts darauf beschwören, weil ich nicht glaube, dass es passiert. Aber sowas kann dir am Ende der Saison auch einen Aufstieg kosten.
Ja. Wird's aber nicht.
Nein, ich denke, sie hatten, nicht, weil dafür sind die individuell insgesamt immer noch zu stark.
Sie hatten auch sich zu viel Puffer aufgebaut auf Platz 3 und 4. Jetzt ist natürlich der Puffer fast schon weg, wenn Ulm jetzt
Also so langsam, Dresden
muss. Ulm hat jetzt 2 Punkte Rückstand, also sollte Ulm jetzt gewinnen, Dresden verlieren, ist Ulm vorbeigezogen. Und ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass Dresden das allzu oft passieren wird noch. Weil klar, die haben jetzt eine kleine Durchstrecke, aber du siehst spielerisch, was sie können. Und irgendwann werden sie das auf den Platz bringen und die werden nochmal ein Tor machen. Du hast nicht immer einen Jakob Golz im Tor. Dann gewinnt Dresden den Großteil der Spiele.
Und hier
jetzt RWE ist halt auch einfach ein starker Gegner. Das muss man auch sagen.
Ja, das stimmt. Hier jetzt liebe Grüße an Philipp, der mir schrieb, Jakob Golz. Also er hatte mir einen Screenshot aus dem Transfermarktforum geschickt zum Thema Jakob Golz. Und zwar schrieb da einer, der Transfermarkt.de-User Kermit der Frosch.
Ja.
Ich vermute, also ob er Dresden.
Ist der echte, ja.
Ja, keine Ahnung, wer auch immer was für ein Fan der ist, wahrscheinlich Essen-Fan. Er hat nämlich geschrieben, wenn es eine 1 mit 5 Sternen geben würde, dann hätte Golz diese verdient. Verlängert schnell mit ihm, einen besseren gibt es nicht in dieser Liga. Das
ja,
Ding
ich
ist,
kann
der
jetzt
Typ,
auch.
Der User hat ein Dresden-Logo neben seinem Usernamen. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch Dynamo-Fan ist. Vielleicht aber auch nicht. Philipp schrieb nur Word. Ich würde das sogar unterschreiben. Ich behaupte, es gibt keinen besseren Torhüter in der dritten Liga als Jakob Golz.
Ja, gehe ich mit. Für mich auch der Torhüter der Saison, auf jeden Fall.
Also wenn nichts Unvorhergesehenes jetzt passieren sollte, glaube ich, legen wir uns fest, dass wir am Ende im Saisonrückblick Jakob Golz als den Torwart der Saison nehmen. In der,
ja.
Ich sag mal, Podcast Prinz 11, den
auf
Podcast Prinz Torwart der Saison, Jakob Golz.
Also, für mich auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht, wer noch rankommen konnte. Die letzten Saisons hat man ja, zwischendurch hat man an mal Vincent Müller gedacht, bei dem bin ich auf keinen Fall.
Marco Hiller war mal in der Verlosung.
Mendel kann man drüber nachdenken, aber auch Mendel, ich will nicht sagen, dass er, aber der, Mendel ist immer noch gut, ich würde fast Mendel auf 2 setzen, aber ja, ein Golz kommt da nicht ran.
Ich sag mal so, ein Jakob Golz wird es nur dann nicht, wenn er jetzt in 12 Spielen, 11 Spielen, die noch bevorstehen, 6-mal Punkte kostet und Scheiße baut.
Mhm.
Dann würde ich sagen, dann wird es ein Golz nicht. Aber das wird nicht passieren. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er
noch vorgreifen.
2, 3
Achso, ja.
Solche Spiele hat, wo der anders ist. Und ich glaube leider für Essen und die dritte Liga, egal ob man mit ihm verlängert oder nicht, er wird nächstes Jahr nicht dritte Liga spielen.
Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ob man ihn halten kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch bleiben kann. Gerade mit dem, wie gesagt, für mich ist Rot-Weiß Essen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, was ich glaube, dass es noch ein bisschen zu früh kommt, sind sie nächstes Jahr mit der absoluten Top-Favoriten auf dem Aufstieg. Gerade wenn du dann sich dich nochmal punktuell verstärken kannst und dann nochmal deine Schwachpunkte angehen kannst, die du hast im Kader, gerade was Tiefe angeht, gerade was Sturm angeht, finde ich, sind da ein paar Verbesserungen noch möglich. Und dann für mich, je nachdem wer absteigt, natürlich auf jeden Fall einer der, also ich denke mal von der Liga, wenn jetzt wirklich Regensburg und Dresden aufsteigen, wovon wir ja ausgehen, wüsste ich nicht, wen ich da jetzt nächste Saison vor Essen sehen würde.
Osnabrück vielleicht. Kommt drauf an, wie der Kader
ja, wie gesagt, aussieht. Wenn man noch nicht auf die Absteiger guckt.
Ach so. Ja, nö, wüsste ich nicht. Maybe Ulm. Zumindest eine Stufe.
Ja, weiß ich nicht. Da kann ich mir nämlich eher vorstellen, dass die Spieler, wenn Ulm nicht hochgeht, das muss man ja mal bedenken, wenn sie hochgehen, ist das was anderes. Wenn Ulm nicht hochgeht, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Spieler dann vielleicht eine Liga höher oder zumindest einem Club höher wechseln.
Ja.
Zum Absteiger wechseln, möglicherweise.
So oder so.
Muss man aber gespannt sein.
So oder so ist Essen für mich diese Saison noch keine Top-4-Mannschaft. Tut mir leid, Philipp. Da können wir aber gerne nächste Saison drüber reden.
Top-4 kann man argumentieren. Wie gesagt, ich bin. Also Top-4 kann man überlegen, ob das der RWE ist.
Also ich sehe einen Case für die. Dass es
wen siehst du denn auf Platz 4?
Aktuell?
Ja.
Ulm.
Und auf Platz 3? Also die beiden, 3 und 4.
Ja, ich finde beide insgesamt einen Tick stärker als Essen. Das spiegelt sich halt aber auch in den Toren wieder. Ne? Beide 6 beziehungsweise 8 Tore mehr geschossen und beide 5 beziehungsweise 8 Tore weniger kassiert.
Ja, also ich würde so ähnlich mitgehen. 4 bis 5 würde ich sehen, ja.
Ja, wir können über Platz 4, über Platz 5, Platz 6 reden, aber nicht für mich noch nicht Top 4.
Okay. Gut.
Wer nicht Top 4 ist, und das sind beide, ist Viktoria Köln gegen SV Sandhausen.
Ich wollte vorgreifen, aber noch einmal sagen, Golz, wir haben ihn jetzt so gelobt, ich kann schon vorgreifen, er wird mein Podcast-Prinz. Ich habe überlegt.
Gut, dann nehme ich einen anderen.
Dann weiß ich, wen du nimmst, und das ist auch völlig okay. Weil ich habe auch überlegt, ob ich dich Golz nehmen lasse und ich nehme einen anderen. Ich weiß, wen du nimmst wahrscheinlich. Aber genau so passt die Aufteilung, weil ich wollte eigentlich auch nochmal einen Case für die andere Person machen. Aber da reden wir bestimmt noch drüber.
Ja, wenn wir die gleiche, also wenn wir an die gleiche Person.
Ja, kommen, bin ich mir relativ sicher.
Kommen wir dann zu.
Kommen wir zu Viktoria Köln gegen Sandhausen.
Ja, erzähl uns mal was. Mach mal schnell.
Ja, es ging los mit Greil mit dem Ball auf Pink. Da kann Voll aber mit einer starken Parade den Ball halten. Dann einmal von Marseiler auf Handle, der Schuss geht aber vorbei. Dann fällt Becker im Strafraum und die Frage ist, ist das ein Elfmeter?
Ich finde, ja. Ich finde, den muss man geben.
Ja, ich bin auch dabei, dass man den durchaus geben kann.
Also finde ich, ist schon eher eine Fehlentscheidung, den nicht zu geben.
Dann Handle artistisch am Tor vorbei. Dann ist die Frage, hätte Engelhardt gelb-rot kriegen müssen?
Auch da sage ich ja. Er ist schon gelb verwarnt, geht etwas, für meine Begriffe, etwas übermotiviert und zu hart in den Zweikampf. Hat Glück, dass der Schiedsrichter da auf, jo, ich ermahne dich nochmal, plädiert und ihn nicht vom Feld stellt. Ich hätte ihn da eher vom Feld gestellt.
Ich kann durchaus nachvollziehen, dass er es nicht gemacht hat, weil es war am Ende auch wirklich nur eine kleine Aktion. Ich kann einen nicht geben von Gelb-Rot genauso verstehen wie Gelb-Rot. Und am Ende so ein bisschen Fingerspitzengefühl finde ich eigentlich immer ganz gut. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Aber wie gesagt, er hätte sich auch nicht beschweren dürfen. Genau, dann Zander auf Burcu, der spielt auf Pink und es fällt die Führung für Sandhausen. Und dann wird Elmala eingewechselt, der dann auf Demester und der Ausgleich fällt. Und dann Marseiler mit einem Doppelpass mit Demester und Marseiler macht dann das 2:1. Und später vergibt Elmala dann noch das Tor zum 3:1. Und Viktoria gewinnt gegen Sandhausen. Und ich glaube, Sandhausen ist noch nicht bereit für einen Aufstieg, oder?
Nein. Chancenarmes, unspektakuläres Spiel. Beide haben sich so ein bisschen neutralisiert. Viktoria hat dann hinten raus so ein bisschen mehr Kraft gehabt, würde ich es mal nennen. Und ja, Sandhausen ist so eine wandelnde Formkurve. Überragend, eher schwächeres Spiel, dann wieder überragend. Ja, nächstes Jahr. Da sieht es dann vielleicht anders aus. Wenn der Kader ein bisschen eingespielter ist, wenn sie den Kader so zusammenhalten können, zeigt sich ja, dass so ein Kader, der auf Pump mit Namen gespickt ist und wirkt wie ein Kader, mit dem du hochgehen musst, weil zu teuer, nicht immer funktioniert.
Ja. Wollen wir ein Spiel weitergehen?
Regensburg-Aue.
Ja.
Ah, da müssen wir durch, ne?
Ein torloses Spiel, aber es gab eine sehr coole Szene oder sehr interessante Szene. Führ uns mal da durch.
Richtig, es ging damit los, dass Faber den Ball auf Garnaus spielt. Garnaus mit dem Kopfball, den Mendel allerdings sicher festhalten kann. Und dann ist es fast ein Eigentor von Barilla per langem hohen Rückpass. Das hatte so ein bisschen Christoph Kramer-Vibes. Und Mennel pariert den, allerdings nicht mit den Händen, sondern er köpft den übers Tor. Und das sah ziemlich gewollt aus. Geile Szene. Wäre auch super lustig gewesen, wenn Barilla den über seinen Torhüter gechippt hätte ins Tor. Aber
ja. Aber was sah gewollt aus? Der Kopfball, der war natürlich war
er
gewollt.
Er pariert den überragend mit Kopf.
Darf halt nicht mit der Hand dran.
Richtig. Und Mennel hatte ja auch im Interview danach erzählt, dass er und Barilla häufiger Fußballtennis zusammen und gegeneinander spielen. Sich da also wohl ganz gut kennen mit etwas höheren Bällen. Bär, Topstürmer der Auer mit 12 Treffern bis dato, bleibt auch bei 12 stehen, denn er zieht am Tor vorbei. Bulic nach Ecke per Kopf, Mennel pariert den. Dann pariert Alexander Weidinger einen Distanzschuss von Jakob überragend. Garnaus schießt nochmal am Tor vorbei und Hut fällt dann kurz vor Schluss nochmal im Strafraum. Wollte einen Elfmeter haben, hättest du ihn gegeben? Ja oder nein?
Ich habe das gerade nicht vor Augen.
Er fällt sehr leichtfüßig, ohne wirklich viel Schieberei. So ein bisschen wie Zimmerschied, nur mit ein bisschen mehr Kontakt, würde ich sagen.
Weiß ich gerade nicht, aber ich glaube nicht.
Für mich ist es auf jeden Fall kein Elfmeter, richtige Entscheidung. Und so endet ein, abgesehen von Barilla testet die Kopfballfähigkeit seines Torhüters, sehr chancenarmes Spiel 0-0.
Genau. Regensburg macht ein typisches Regensburg-Spiel.
Aue ist halt im Niemandsland, ne?
Genau. Und das ist ein Ergebnis, können beide, glaube ich, ein bisschen mit leben. Regensburg muss zwar jetzt mal langsam wieder ein paar Spiele gewinnen. Und Aue, ja, steht da, wo sie stehen wollen. 0-0 werden sie zufrieden mit sein. Habe ich eigentlich wirklich gar nichts drüber zu berichten. Außer also, die Szene, die halt wirklich echt interessant war, ne, mit Mendel.
Ja, also kurios das auf muss jeden man noch, Fall.
Das muss man halt auch erstmal so, ja, so machen.
Da zeigt sich, warum Mendel der tendenziell zweitbeste Torhüter der Liga
ja.
ist.
Das musst du auch erstmal schaffen, dass du dann den, also dass du dann mit dem Kopf, dass der auch nicht nach vorne prallt. Am besten ist er zu deinem zum gegnerischen Stürmer oder so. Das Pech kannst du ja auch haben. Richtig. Und dann hast du genug Kraft mit deinem Hinterkopf, dann kriegst du, dass das Ding auch übers Tor fliegt, weil da hätte es auch der neue Pieplitzer sein können, wenn du den mit dem Hinterkopf ins Tor haust. Ja, hat aber geklappt, weil Mendel echt ein guter Keeper ist.
Und das mit 36.
Also Kerskin. Ich mag Kerskin, aber da weiß ich nicht, ob ich dem das zugetraut hätte, ob er das hingekriegt hätte.
Wahrscheinlich nicht. Hättest du denn Haching und Dortmund ein 3-4 zugetraut?
Es sind beides offensive Mannschaften. Warum nicht? Ja.
Dann erzähl uns mal sportlich was dazu.
Das mache ich doch gerne. Ja, es ging los, dass Hopsch an Oschinski scheitert, dann sein Partner Fetsch ebenfalls mit einer guten Chance, aber Oschinski kann wieder parieren. Dann fällt das 1-0 für Haching durch einen Kopfball Hopsch nach einer Ecke. Dann Agil mit dem Ausgleich, es war ein ziemlich kläglicher Ballverlust von Haching. Meier kann dann die erneute Führung erzielen, 2-1. Dann gibt es einen Elfmeter für den BVB. Würdest du sagen, das ist berechtigt?
Ja, Stiefler stellt sich da einfach dämlich an.
Ja, gehe ich mit. Pohlmann macht das Ding rein, unten links mit gut Zug auf den Ball. Dann wieder Ecke und wieder ein Tor. Haching führt jetzt das dritte Mal durch Stiefler. Dann gibt es wieder einen Elfmeter für Dortmund und wieder tritt Pohlmann an. Diesmal hat er ihn selber rausgeholt. Würdest du sagen, war das ein Elfmeter?
Ich fand auch, der ist einer, den man geben kann.
Ja, aber ich finde auch schon, dass er, also der wollte nur den Elfmeter haben, das hast du
ja,
ganz klar gesehen.
Er nimmt es
an. Aber ja, ich finde auch, den kann man geben, ja.
Aber also klar, er nimmt es an, aber man kann ihn geben, finde ich.
Dann auch Pohlmann tritt den Ball und haut ihn wieder mit ordentlich Bums in die Ecke. Und apropos Bums von Pohlmann, dann mit einem Traumfreistoß zum 4-3 Endstand und Dortmund gewinnt das Ding. Und Pohlmanns Standards sind einfach so krass. Also der Mann ist so gut. Ich finde, wie der Elfmeter trifft, das erinnert mich an Harry Kane oder so. Der ist so stark. Also, ja. Und du siehst ja, sowas kann Spieler entscheiden. Wenn du, ich würde behaupten, den kannst du jetzt noch 10 Elfmeter schießen lassen. Der würde alle treffen.
Ja.
Weil der halt gezielt mit Wumms schießt. Und so musst du schießen, so kann kein Torwart die halten.
Richtig. Und vor allem hat Olo Pohlmann eins, was man in Dortmund häufiger mal sucht oder vermisst.
Mentalität.
Richtig. Ich bin auch der Meinung, dass er langfristig durchaus eine Chance in der ersten Mannschaft kriegen sollte und spielen sollte.
Hat er
sollte
ja schon, oder? Hat er nicht schon?
Ja, weil also eine richtige Chance, dass er halt richtig viel Einsatzzeit kriegt oder deutlich mehr als 10 Minuten mal hier oder 5 Minuten mal dort, weil ich finde, dass das ein Spielertyp ist, wie er in Dortmunds Mittelfeld einfach fehlt. Er hat eine gewisse Körperlichkeit, er hat eine gewisse Physis, er hat dazu eine super Ballbehandlung, ist bei Standards scheiße gefährlich.
Okay, ich sehe gerade, er hat eine halbe Stunde gegen Heidenheim gespielt.
Ja. Naja, da hat sich der BVB auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich würde ihm da schon mehr Chancen geben. Für die dritte Liga ist es natürlich schön zu sehen, so einen Spieler zu haben. Jetzt mal unabhängig davon, dass es eigentlich eine zweite Mannschaft ist und so weiter und so fort.
Mhm.
Aber er macht schon Spaß.
Ja. Ja, und da kann ich jetzt verraten, Ole Pohlmann wäre mein Zweiter gewesen, gerade weil er das Spiel entschieden hat. Er hat 3 Tore geschossen. Gut, es waren 2 Elfmeter und ein Freistoß, aber auch die, wie gesagt, waren jetzt nicht glücklich oder so. Die waren mit Können reingewämst. Und eigentlich haben wir damals diese Kategorie gegründet, dass man nicht, wenn jemand einen Hattrick schießt, dass man jemand anderes nimmt. Aber ich würde tatsächlich Jakob Golds Leistung höher bewerten als die von Ole Pohlmann, der einen Hattrick geschossen hat.
So. Ja, aber damit liegst du tatsächlich falsch.
Ich liege falsch? Okay. Ich dachte, das wäre so ein Meinungsding, aber scheinbar kann man das faktisch scheinbar.
Ich hatte Pohlmann auch faktisch in der Verlosung neben Golds, aber ich fand noch einen anderen Spieler.
Ach so, du hast gar nicht Pohlmann.
Nein.
Ach so, okay.
Ich habe Pohlmann. Dann
bin ich gespannt.
Podcast-Prinz.
Ich hätte Pohlmann ganz klar gedacht.
Das meine ich mit, da liegst du falsch. Ich habe mich nämlich für einen Spieler, da kommen wir später zu, entschieden, wo ich behaupte, dass der nicht nochmal oder unwahrscheinlich herankommt. Und was mich bei Pohlmann stört, ja, Dreierpack, aber es sind 3 Standards und 2 davon sind ein Elfmeter.
Mhm. Ja gut, aber wie gesagt, ich finde, wer Jakob Golds nicht gewesen ist, wäre für mich ganz klar Pohlmann gewesen.
Ich gebe dir mal einen Tipp. Ich habe noch einen anderen Torwart.
Okay. Ja gut, wir werden es sehen. Wir gehen erstmal weiter zu Ulm gegen Ingolstadt.
Ja, das zweite 0-0. Ging damit los, dass Dittgen einen tollen Freistoß tritt. Ortak den aber gut pariert. Kanuric scheitert dann aus der Distanz an Ortak und Kopacz aus der Distanz übers Tor. Zweite Hälfte startet dann damit, dass Felix Hiegel eine Großchance hat, vor Funk auftaucht, kläglich vergibt und Funk kein Problem hat, den Ball aufzunehmen. Cienza vergibt ebenfalls kläglich, genauso wie Hiegel. Brandt scheitert an Aluminium aus rund 60 Metern. Den hätte man gut und gerne treffen können. Wäre ein schönes Debüttor, glaube ich, gewesen. Und Kostli macht dann am Ende alles richtig gegen alle Defensiven. Allerdings, sein Schuss geht auch meilenweit über das Tor. Und somit endet das Spiel 0-0. Chancenarm. Gerechtes, leistungsgerechtes Unentschieden. Beide nicht treffsicher. Beide defensiv insgesamt stabil.
Ja. Ich glaube, das 0-0 geht dann auch in Ordnung.
Ja, das würde ich auch unterschreiben.
Und ich glaube, dass auch beide damit einigermaßen leben können. Also gut, Ingolstadt wird oben nicht mehr angreifen, das wissen sie, glaube ich, selber. Also meiner Meinung nach. Die Punkte sind jetzt nicht uneinholbar, aber ich glaube nicht dran, dass Ingolstadt nach oben angreifen kann. Dafür ja, fehlt es einfach noch ein bisschen. So ein bisschen Sandhausen-Vibes. Das ist einfach zu unkonstant. Das ist halt so Michael Köllner, ne?
Ja.
Aktuell. Naja.
Ferl gegen 60.
Auf geht's.
Magst was verraten?
Ah, aber nur weil du es bist.
Das ist sehr freundlich von dir. Harmonie heute hier.
Auch da ein Spiel, wo gar nicht so viel passiert ist, finde ich. Ja, Bark auf Wachowski und Hiller pariert den Ball stark. Dann scheitert Bark erneut an, Alu. Lokutsch mit einer Chance, der dann an Hiller scheitert und Schröter auf Frei, der trifft den Ball nicht ganz richtig, kommt für die Füße von Gutau und da fällt die 1-0-Führung und der gleichzeitige Endstand für 1860. Ja, und 60, wie gesagt, macht da weiter. Ich finde, 60 ist die einzige Mannschaft, bei der man wirklich einen Trainereffekt sieht und bei der ein Trainerwechsel auch endlich mal gefruchtet hat, das ist ja auch mal wichtig. Und ja.
8. Spiel in Folge, was sie nicht verlieren.
Man muss bedenken, vor ein paar Spielen waren sie noch abstiegsbedroht, jetzt haben sie 14 Punkte Vorsprung. Das Ding ist gegessen.
Ich denke auch.
Und du, ganz theoretisch, also rein theoretisch, kannst du sogar nach oben angreifen, wenn du jetzt wirklich komplett eine Riesenserie startest. Also es soll schon vorgekommen sein. Aber um erstmal in so einer Situation zu sein, um jetzt auch über Ferl zu stehen zum Beispiel, die ja wirklich absolut konträre Entwicklung haben. Gut, bei Fair war es ein bisschen absehbar nach Robert Batista. Genau. aber auch bei Ferl ist zu viel Vorsprung ist, dass ich glaube, dass da noch irgendwas anbrennt, aber das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Ja, das sind zwei Mittelfeldmannschaften, die vom Stärkerat gewonnen.
Punkt. Es bestätigt halt die Form von acht nicht verlorenen Spielen in Serie.
Ja.
Und von daher finde ich, ist schon stark, was 60 da macht. Hm. Deine These oder dein Take mit, vielleicht kann man ja oben nochmal angreifen. Ich sag mal so, dem Kader traue ich das zu.
Ja.
Aber sie werden es in der Spitze nicht schaffen. Sie werden irgendwo da eintrudeln, wo ja, sie jetzt sind. Ich sag mal so, zwischen 9 und 13 werden sie am Ende eintrudeln und.
Ja, einstellig wäre natürlich ein Hammer, wenn 60 das jetzt noch schaffen sollte, was ich denen aber durchaus zutraue.
Dann kann man nächstes Jahr gucken, wo die Reise hingeht.
Ja, genau.
Wo wir auch nächstes Jahr gucken, wo die Reise hingeht, zumindest für mich mit dem Bremer SV, wird sie nach Lübeck gehen, denn die waren in Halle zu Gast.
Meinst du, Lübeck kriegt die Lizenz nicht für die Regionalliga und steigt in die Oberliga ab?
Nee, ich muss
nicht. Ich wollte dich nur irgendwie dissen mit dem BSV, dass die runtergehen. Das hat aber nicht funktioniert, weil die auch in verschiedenen Oberligen spielen würden.
Never mind.
Aber das hat nicht ganz funktioniert. Nein, ich glaube auch, dass Lübeck absteigen wird.
Ja, Lübeck unterliegt Halle 3:0 und ganz ehrlich, ich frage mich, wen soll Lübeck überhaupt schlagen? Lübeck ist das perfekte Beispiel für, es macht gar keinen Sinn, den Trainer rauszuschmeißen, weil ich fand den Fußball unter Pfeiffer besser. Die Ergebnisse waren ähnlich, wenn nicht sogar besser als unter Schnorrenberg und ich glaube weiterhin, dass man Pfeiffer nur deswegen rausgeschmissen hat, weil man vielleicht irgendwie die Hoffnung hatte, drin zu bleiben und nicht mehr diese ganze Strafe zahlen wollte. Hätte man mal an Pfeiffer festgehalten. Ging damit los, dass Niedfeld per Elfmeter zum 1:0 trifft. Da ist die Frage an dich, ist der Elfer berechtigt oder nicht?
Ja, der war berechtigt.
Gehe ich mit. 1:0, also durch Jonas Niedfeld, viertes Saisontor. Der Kapitän und Stürmer-Innenverteidiger Hallis Sebastian May, wenn man so möchte. In der Folge ist es dann Bonga, der Eitschberger mitnimmt. Die Flanke kommt flach auf Tunay Dennis. Keine Chance für Klevin. 2:0 Halle, kürzeste Distanz. Halle insgesamt auch die klar spielbestimmende Mannschaft. Ja. Dann Riesenglück für Lübeck, denn Baumann wird klar gehalten und gefoult und runtergedrückt im Strafraum. Den fälligen Elfer gibt es nicht. Und dann haben wir insgesamt 2 Chancen für Lübeck gehabt. Chance 1, Kastenhofers Kopfball übers Tor und Herzog mit einem direkten Freistoß, den Schulze allerdings parieren kann. Eine Velasco-Flanke wird dann so halb zum Schuss, trifft aber Alu. Tunay Dennis scheitert nochmal an Philipp Klevin, der gar nicht für die Tore konnte und die ärmste Sau in Lübeck ist. Hauptmann ist dann gegen Geirät sehr rustikal im Strafraum. Für mich hätte es auch hier einen Elfmeter geben müssen. Gab es nicht. Timur Geirät ist es dann aber, der das 3:0 erzielt. Und Lübeck ist desaströs in der Defensive. Erneut ein Ellbogen. Dieses Mal darf Dominik Baumann zum Elfmeter antreten. Zweiter Elfmeter wurde gepfiffen. Der wurde aber vergeben. Lübeck verliert 3:0, völlig zu Recht. Halle war die klar bessere Mannschaft und hätte durchaus 2 Elfmeter mehr haben können, meiner Meinung nach sogar müssen.
Ja, dass Halle 2-3 Tore schießt, ganz ehrlich, das ist normal in dieser Liga. Halle ist und bleibt offensiv einfach eine gute Mannschaft. Was aber nicht geht, als Lübeck auch als schwächste Offensive der Liga, dass du gegen die schwächste Defensive der Liga kein Tor schießt. So kannst du nicht in der Liga bleiben, das funktioniert nicht. Also du kannst wirklich, Halle hat ja teilweise wirklich abenteuerliches Abwehrverhalten, auch wenn es sich aktuell, sieht es ein bisschen besser aus, ein bisschen. Also jetzt nicht nur das Spiel, auch die ein, zwei Spiele davor. Aber du musst ein Tor schießen, also du musst doch, also so bleibst du nicht in der Liga und wir sind uns einig, das habe ich jetzt auch schon mit Philipp natürlich besprochen, wir waren uns auch einig, Lübeck wird absteigen.
Ja, und ich habe das Spiel am Samstag gesehen, das Ergebnis, beziehungsweise am Sonntag das Ergebnis und auf die Tabelle geguckt. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn das so weitergeht und ich sehe bei Lübeck aktuell keine Besserung, dann könnten die echt noch als Letzter runtergehen.
Ich habe eigentlich das nicht für möglich gehalten, aber inzwischen würde ich das sogar auch in Betracht ziehen, dass das noch möglich ist. Wenn Lübeck da jetzt komplett abstürzt, Und das Schlimme ist, die haben ja jetzt wirklich so einen sehr also du kannst jetzt nicht nochmal einen Trainerwechsel machen, das machst du nicht mehr bis Ende der Saison. Das wäre ja kompletter Wahnsinn.
Das ist Harakiri, sein Urgroßvater, aber ich
genau.
glaube,
und deswegen dass sieht das nicht aktuell aus.
Noch schlechter ist.
Fast schon, ja.
Schnorrenberg hat im Dezember übernommen, am 28.12.
Ja, hätte es man nicht gemacht. Also, weiß ich nicht. Ich finde, wahrscheinlich wollte er defensiv stabilisieren und offensiv dafür ein paar, ja, ein bisschen was abgeben. Ein
man
bisschen,
hat
bisschen.
Pfeiffer?
Hm?
Ja, okay, nee, man hat Pfeiffer nach dem 4-0-Klatsche zu Hause gegen Ingolstadt entlassen. Never mind.
Ja, ich meine, du hast, ich fand, Lübeck hat mir unter Pfeiffer offensiv ganz gut gefallen, aber du hast so ein bisschen zurückgefahren, was ja auch okay ist, wenn du defensiv verbesserst. Jetzt hast du nach Halle die zweitschlechteste Defensive und damit quasi, ja, Freiburg vom zweitletzten Platz verdrängt. Und irgendwie hat das wirklich nur noch verschlimmbessert. Also da sieht aktuell alles nach Abstieg aus.
Ich würde sogar behaupten, dass er die Abwehr nicht unbedingt stabilisiert hat. Also er hat jetzt Schnorrenberg hat jetzt 7 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden. Der hat übernommen
2-1
Sieg gegen Mannheim, 1-1 gegen 60,
ja.
Dann 2-0 verloren in Aue, 1-1 gegen Ulm, dann das desaströse 7-2 gegen Dresden.
Stimmt.
Die 3-0 Niederlage zu Hause gegen Münster und jetzt 3-0 gegen Halle.
Also, und das sind also
allein 13 Gegentore in den letzten 3 Spielen und im Gegenzug nur 2 geschossen. Klar, da waren 7 Gegentore gegen die zweitstärkste, also spielerisch die stärkste Mannschaft der Liga. Aber du hast dich halt gegen Dresden abschlachten lassen.
Also jetzt geht es gegen Saarbrücken, das sieht schlecht aus. Und dann geht es im Direktduell gegen Freiburg. Und solltest du da verlieren, dann kannst du Licht ausmachen.
Ja. Ich plane schon mal eine Auswärtstour. Für nächste Saison für uns. Mappen-Lübeck.
Ja, einmal haben wir die ja schon gesehen. Außerdem.
Ja, aber nicht mit
nee, damals Atlas Delmenhorst gegen VfB Lübeck. Ich glaube, es war eines der letzten Saisonspiele in Delmenhorst und wir standen außerdem bei den Lübeck-Fans, was gar nicht unsere Absicht war, aber war gar nicht ganz nett.
Ja.
Ja.
Die haben geilen Fußball gespielt. Hat auch Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Und, wie gesagt, ich hätte denen auch gegönnt, dieses Jahr in der Liga zu bleiben.
Ich auch.
Philipp nicht so, aber soll nicht sein. Und ich sehe es aktuell wirklich nicht. Also
nein,
da muss jetzt wirklich
nicht.
Irgendwas passieren, damit das noch kommen kann. Weil ich sehe da wirklich gar kein nichts, was Hoffnung macht aktuell.
Macht ihr denn was bei Bielefeld Hoffnung? Die waren zu Gast in Saarbrücken.
Jein.
Magst du uns sportlich was dazu geben?
Also was ich glaube, was Hoffnung macht und ich kann es auch nur wieder, achso ja, ich sollte erstmal das Spielerische reden, stimmt.
Du kannst auch jetzt die Hoffnung machen.
Nee, alles gut. Es ging los mit Schipnowski, der an Schreiber scheitert. Dann ging es weiter, Rabic mit einem Standard, der aber leicht von Kersken pariert werden konnte. Oppi, der sich ein bisschen verdribbelt und dann auch an Schreiber scheitert. Dann Stehler auf Sanchez und wieder kann Kersken parieren. Brünker, dann nochmal mit einer Doppelchance, aber auch da ist Kersken zur Stelle. Und später kann Schipnowski nach einer Flanke von Biancardi dann zum 1:1-0 Führung einschieben. Erneut scheitert Schipnowski an Schreiber, genauso wie Klos, der den Ball zu zentral aufs Tor bringt. Und dann auf der anderen Seite Biala auf Stehle, der kann dann kurz vor Schluss verwandeln zum 1:1 Ausgleich. Und Schreiber kann nochmal stark parieren gegen Oppi. Und dieses Spiel endet 1:1. Und ich glaube, Bielefeld hat gefühlt dieses Spiel 1:1 verloren. Obwohl das Spiel relativ ausgeglichen war, muss man sagen.
Ja, aber sie haben sehr viele Chancen liegen lassen und Schreiber hat da echt viel gegen gehabt.
Mhm. Ja.
Was macht dir jetzt Hoffnung?
Hoffnung machen, dass du 5 Punkte auf dem Abstiegsplatz hast und ich sehe, wie die anderen 4, die unten stehen, oder 5 sind ja die unter Bielefeld stehen, aber hauptsächlich die 4, die auf den Abstiegsplätzen stehen, also Mannheim, Duisburg, Lübeck und Freiburg. Ich glaube nicht, dass Bielefeld, also ich kann mir nicht vorstellen, Bielefeld hat dafür immer noch zu viel Qualität, sie spielen dafür nur immer noch zu okayen Fußball, als dass das da anbrennen kann. Auch wenn du jetzt 1-1 unglücklich gegen Saarbrücken gespielt hast. Im direkten Duell, ne? Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, gegen wen Arminia als nächstes spielt. Nicht, dass jetzt nur noch die Brechergegner kommen. Ferl, denke ich, kannst du schlagen zu Hause.
Dortmund. Musst du auch schlagen.
Ja, ich finde auch in der aktuellen Form von Ferl muss man die sogar schlagen zu Hause. Auswärts nach Dortmund, auch da kann man punkten. Dann auswärts in Mannheim, da sehe ich Bielefeld auch aktuell vorne. Und dann geht's gegen Münster und gegen Duisburg. Also theoretisch muss Bielefeld in keinem dieser 5 Spiele einen Punkt abgeben, wenn sie es gut anstellen.
Ja.
Gut, Münster wird schwierig natürlich, aber dafür spielst du zu Hause. Dortmund wird auch nicht leicht, aber die sind nicht so heimstark. Achso, Moment mal, das Spiel gegen Münster ist ein Pokalspiel. Sorry, das habe ich hier in der Liste überlesen. Also das können wir ausklammern.
Ja, okay, dann. Aber nichtsdestotrotz, es sind Gegner, wo du gut punkten kannst und musst.
Also würde mich nicht wundern, wenn in diesen 4 Spielen Bielefeld keinen einzigen Punkt abgibt. Kein Spiel verliert, so meine ich das.
Ja.
Also 3 Punkte gegen Ferl sind Pflicht. Punkt gegen Dortmund möglich. Mannheim kannst du schlagen. Und Duisburg zu Hause sowieso.
Dann bist du am Ende auch safe.
Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, ich glaube auch dran. Ich sehe, was Bielefeld kann. Und da gibt es Clubs, die viel, viel weniger können.
Ich brauche jetzt eine Aussage von dir. Mitch Kniart nächste Saison noch Bielefeld-Trainer, ja oder nein?
Ja.
Gut.
Ich glaube wohl.
Das, was man sich wünscht und das, was man auch glaubt, ne?
Ich glaube, dass man ihm Zeit gibt.
Ja, musst du ihm auch. Es hat in Ferl auch nicht von jetzt auf gleich funktioniert.
Also, und der sollte Bielefeld ja absteigen, natürlich nicht, ne? Also, das
bin
ich ziemlich sicher, aber glaube ich auch nicht. Wie gesagt, ich glaube, auch wenn wir noch nicht über das letzte Spiel gesprochen haben, wir haben den Punkt, glaube ich, erreicht, wo die Absteiger feststehen.
Ja.
Ich habe, okay, wir müssen jetzt erst über das letzte Spiel reden, sonst
ich greife deinen Punkt auf, denn der Unabsteigbare steigt womöglich ab. Marco Antwerpen war zu Gast mit Mannheim in Freiburg. Was schon, wenn man auf die Tabelle guckt, sich denkt, oh, das ist kein schönes Spiel, dann hört man schwächste Heimmannschaft gegen schlechteste Auswärtsmannschaft und dann wird man bestätigt, dass das kein schönes Spiel wird. Und so war es auch nicht, denn Cello Segert kommt nicht mehr an Bräuning ran. Der macht die Führung nach schöner Freistoßidee. Ein Chip über die Mauer war die Idee. Bolay scheitert dann am Aluminium. Arase sucht Hawkins, Opoff ohne Probleme dazwischen. Beuth mit starkem Abschluss, Opoff mit stärkerer Parade. Hawkins scheitert ebenfalls an Opoff und eine Ecke, die Opoff dann über den Querbalken noch parieren kann, sichern Freiburg am Ende 3 Punkte und den 1-0-Erfolg gegen Mannheim, die sich teuer verkauft haben, aber das blöde Tor nicht gemacht haben.
Ja. Und auch für Mannheim gilt, wer 1-0 bei der drittschlechtesten Defensive der Liga verliert, ohne eigenes Tor, obwohl du einen sehr gestandenen Stürmer verpflichtet hast, der hat ein Problem.
Ja.
Auch wenn ich finde, dass Freiburg ein bisschen zugelegt hat, spielerisch zuletzt. Ein bisschen.
Ja.
Glaube ich trotzdem, dass die Absteiger aktuell die sind, die ganz unten stehen, alle 4.
Ja.
Weil ich sehe Halle nicht absteigen. Es ist die 4 Minus der Liga, es reicht am Ende. Dafür bist du offensiv zu gut.
Ja, eben.
Und Halle wird nicht absteigen und Mannheim, also du darfst nicht gegen Freiburg verlieren, Punkt.
Ja, absolut und richtig.
Wenn du kein Tor schießt gegen den Tabellenletzten mit 6 Punkten Abstand Tabellenletzten, dann steigst du ab. Auch wenn dein Trainer Marco Antwerpen heißt. Und das ist aber ein Trainer, der sein System, also ich kann mir vorstellen, dass es noch funktionieren wird, aber sein System braucht immer ein bisschen Zeit. Also er ist kein so ein Effekttrainer. Also er braucht immer ein bisschen, um sein System zu etablieren, damit es funktioniert. Die Frage ist, läuft denen die Zeit davon? Es ja, ist noch ein bisschen halt Zeit, es sind noch 11 Spieltage. Aber ja, es wird halt knapp.
Hoffen, dass Halle da irgendwie doch nochmal richtig einbricht, aber das sehe ich nicht. Und dann wäre der nächste, nee. Und dann wäre die nächste Mannschaft Bielefeld und die finde ich qualitativ zu stark. Und weil Viktoria ist eigentlich schon aus der Reichweite.
Genau, Viktoria ist für mich, genau, Viktoria und Ferl sehe ich auch als Mannschaften, die am ehesten noch einbrechen können an der Leistung her. Aber die sind punktemäßig zu weit weg.
Richtig. Ferl profitiert halt von der Batista-Meyer-Hinrunde, ne?
Ja, absolut.
Also die leben komplett deswegen.
Und wie gesagt, Bielefeld und Halle spielen mir zu konstant okay, dass ich glaube, dass es für Mannheim echt runtergehen könnte dieses Jahr.
Ja.
Und für Duisburg sowieso, weil ich Duisburg nochmal eine ganze Ecke schwächer finde.
Als leider, Mannheim. Leider.
Und wenn man Lübeck und Freiburg bedenkt, brauchen wir theoretisch leistungsmäßig gar nicht über. Also für mich ist aktuell wirklich leistungstechnisch sogar zwischen Duisburg und Lübeck ein richtig dicker Strich. Also ich finde, wenn du Duisburg spielen siehst, denkst du, okay, da kann noch mal was gehen, vielleicht, aber da ist noch Hoffnung. Weil wenn du Lübeck spielen siehst, hast du das nicht mehr. Und bei Freiburg sowieso nicht.
Ja. Sehr schwierig.
Mannheim.
Ja, Mann.
Ich kann mir vorstellen, dass die wirklich alles wollen, außer zurück in die Regionalliga. Die, wo sie ja, wie oft sind sie gescheitert? Dreimal?
Ich glaube dreimal, ja.
Oder zweimal? Und beim dritten Mal hat es geklappt. Eins von beiden.
Nee, ich glaube dreimal. Aber mittlerweile müssen sie ja nicht mehr Relegation spielen.
Das stimmt, ja. Aber pass mal auf, das wird noch so gedreht. Das, ja.
Es wäre actually witzig.
Es wäre, was ein Absturz. Wirklich, was ein Absturz nach dem Rausschmiss von Neidhardt, wie das runterging.
Tja. Das ist auch ein Negativbeispiel für, manchmal ist halt der Trainer nicht schuld. Gut, nee. Die haben im Sommer auch Aderlass gehabt, ne? Die haben Martinovic verloren und Le Beau, das tut offensiv halt weh. Aber die haben sich jetzt im Winter mit Harry Boyd verstärkt und ja.
Ne? Der hat ja schon ein paar Tore gemacht, also so nicht, aber ich finde, es ist halt so ein Symptom jetzt aktuell, wenn du, also es zeigt symptomatisch, wenn du mit deinem Star-Stürmer, um das jetzt mal in Anführungszeichen zu sagen, weil ich meine, den kennt man hat das mitgekriegt, auch als Nicht-Drittliga-Fan, den du geholt hast im Sturm, trifft nicht gegen den mit Abstand Tabellenletzten.
Ja.
Das ist, ja, es ist
schwierig.
Schwach.
Beim Waldhof.
Ich meine, Philipp hat auch noch gesagt, er glaubt, dass da noch irgendwas kommt von Mannheim, aber es wird langsam Zeit.
Ja, also es muss jetzt
gegen wen will man denn gewinnen, wenn nicht gegen Freiburg?
Ja.
Auch bei Mannheim gucke ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Termine, auch wenn ich das wahrscheinlich oft genug gemacht habe zuletzt.
Ich es vergesse ist wieder das die Zeit im Jahr.
Ja, die nächsten Gegner heißen Jahn Regensburg.
Oh Gott.
Das wird richtig eklig. Also ich glaube, das wird richtig ein ekliges Fußballspiel zu gucken, glaube ich.
Das wird auch nicht 11 gegen 11 ausgehen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass viele Tore fallen. Dann Viktoria gegen den Waldhof. Da bin ich auch mal gespannt. Viktoria
kann alles
passieren. Dann gegen Bielefeld.
Musst du schlagen.
Aber das sagt sich Bielefeld halt auch.
Naja, klar. Das könnte ein richtiges Offensivfeuerwerk werden.
Nicht mit Antwerpen. Aber
nicht mit Antwerpen, stimmt.
Ja, und dann gegen Dortmund. Also es, ja. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie jetzt gegen Freiburg verloren haben und am Wochenende gegen Regensburg gewinnen. Ne? Das wäre eigentlich auch witzig. Das wäre dritte Liga. Das würde mich nicht wundern. Ach, weißt du was? Genau das tippe ich dann.
Mach das.
Ich glaube, sie gewinnen aus irgendeinem Grund gegen Regensburg. Und keiner weiß, warum.
Weil Regensburg das Tor nicht trifft.
Vermutlich. Hast du ein, willst du jetzt deinen Podcast-Prinzen verraten? Ich meine, habe ich ja schon gesagt, es ist bei mir Jakob Golz vom RWE.
Ich habe auch einen Torwart. Und er hat die 3 Punkte festgehalten. Benjamin Upphoff.
Ja.
Ich fand ihn gegen Mannheim wirklich stark. Und hättest du nicht Golz genommen, hätte ich definitiv Golz genommen. Definitiv.
Okay.
Nur
möchtest du es nur, damit Philipp dir nicht eine böse Nachricht schreibt, sagen, ich nehme ihn jetzt nur, weil Golz schon vergeben ist?
Ja, mehr oder weniger.
Okay.
Weil ich finde, ja, Goltz hat, also ohne Wenn und Aber, Goltz hat ein überragendes Spiel hingelegt. Absolut richtig. Aber ein Benjamin Opoff hat auch die drei Punkte, finde ich, festgehalten mit starken Paraden. Und ich glaube nicht, dass Opoff nochmal irgendwann in diesen 11 Spieltagen hier auftauchen wird. Und bei Goltz halte ich es für möglich. Von daher, Benjamin Opoff, mein Podcast-Prinz. Wenn du, dadurch, dass du Goltz nimmst, hättest du Goltz nicht genommen, sondern du hättest Pohlmann genommen, dann hätte ich definitiv Jakob Goltz genommen. Ohne Wenn und Aber. Aber wir ja, schmeißen schon wieder einen Dreierpacker durch die Gegend.
Ja.
So. Hier, mein Podcast-Prinz übrigens der vergangenen Woche, Tennisball. Wollte ich noch mal kurz festhalten.
Stimmt eigentlich, ja. Auch wenn es die falsche Liga ist, aber ja.
Der vergangenen Wochen. Tennisbälle und Schokotaler.
Bist du bereit zu tippen?
Ich würde kurz auf die Tipps vom vergangenen Wochenende eingehen. Mhm. Ich fand das Wochenende schwer zu tippen. Und das zeigt sich auch anhand unserer Top 3. Marcel, NDSVM und Preußen Hameln mit Punkten von 6, 5 und 6. Das sind die Punkte, die die geholt haben. Der erste in der Top 10 ist der Padde. Der hat nämlich 13 Punkte geholt. Das ist der erste, der zweistellig gepunktet hat in der Top 10. Danach erst wieder auf Rang 16 zweistellig gepunktet. Ich habe glorreiche 8 Punkte geholt und der Spieltagssieger ist Frecher Becher. Wie auch immer man 21 Punkte tippen kann.
Bei dem ich möchte kurz sagen, dass ich 11 Punkte geholt habe und vergessen habe, Freitag zu tippen.
Ich habe Freitag auch nicht getippt.
Okay, gut.
Wo bist du jetzt, auf welchem Rang?
74 leider nur.
Ich bin auf 33.
Nice.
Aber Marcel 1846 behält seine Führung da oben, 335 Punkte, hat 12 Punkte Vorsprung auf NDSVM und 14 Punkte Vorsprung auf Preußen Hameln. Warum das wichtig ist, nochmal zur Erinnerung, der Sieger des Tippspiels, der Erstplatzierte, bekommt von Marco, mir und euch aus der Community ein Trikot seiner Wahl, vorzugsweise natürlich dritte Liga. Und der Zweite bekommt einen Wimpel sponsort bei Stahlschwein. Wenn ihr Bock habt, beim Trikot ein bisschen was hinzuzugeben, wenn ihr was übrig habt, dann schaut doch gerne mal auf unseren PayPal-Link in den Shownotes. Das geht zu 100% ins Trikot. Tippspiel mitmachen und Podcast hören ist natürlich gratis und damit rein in die Werbung.
Ja, damit wollen wir uns sehr bedanken für 30 Euro, die wir von Mike erhalten haben. Und 10 Euro, die wir von Käffner erhalten haben.
Ja, fett, vielen lieben Dank. Also, Marco ist der Finanzenmann, der hat das im Blick.
Wie gesagt, die Spenden sind gut aufgehoben. Die Trikots werden so finanziert. Und ich glaube, wir sind, weiß ich gerade gar nicht, was unser aktueller Stand ist. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz beim Betrag, aber wir sind nicht mal weit weg, glaube ich. Aber danke für jeden, wie gesagt, es ist keine Pflicht, aber wenn ihr gerne was da lassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Wir würden uns freuen. Das Trikot gibt's auf jeden Fall, egal was am Ende bei rumkommt.
Richtig.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht gibt's noch eine Autogrammkarte von uns oben drauf.
Nee, lass mal.
Nicht so?
Nee.
Na gut. Also keine Autogrammkarte, aber das Trikot. Dann gehen wir rein in die Tipps des 28. Spieltags.
Auf geht's.
SV Sandhausen gegen SC Freiburg.
Ja, das wird Sandhausen gewinnen, 2-0.
Ich sag 2-1.
Was sagst du denn zu Halle gegen Dresden?
Dresden gewinnt 3-0. Ballert sich so ein bisschen den Frust von der Seele.
Ich glaube auch, dass Dresden gewinnt. Ich glaube, das wird aber torreich. 2-4.
Lübeck-Saarbrücken.
Da bin ich bei einem 1-3. Nee, 1-3.
Ja, Saarbrücken macht es deutlich, 4-0.
Dann Aue gegen Münster.
1-3.
Nee, 1-2.
60 Ulm.
Das ist schwierig. 0-0.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass 60 das Spiel verlieren wird mit 2-1.
Okay. Und bei Mannheim Regensburg?
0-0.
Ja, ich habe ja gesagt, ich muss es jetzt tippen. 1-0 Mannheim.
Essen-Haching.
Essen-Haching. Essen ist klarer Favorit. Dennoch glaube ich, sie verlieren. 1-2.
Ich glaube, sie gewinnen 3-2.
Da haben sie aber mit Ingolstadt gegen Viktoria.
Ingolstadt gewinnt 2-0.
Ich glaube, es endet 2-2.
Bielefeld-Ferl.
Das gewinnt Bielefeld. Kniert
gegen seine Ex.
Ich glaube, die schießen sich ein bisschen Frust von der Seele. 4-1.
3-1.
Und dann darfst du abschließen mit Duisburg gegen Dortmund.
Ich glaube, Duisburg gewinnt überraschend 2-1.
Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber sie sind tatsächlich Favorit, was mich wundert, weil ich glaube, dass Dortmund da dann doch individuell stärker ist. 1-2. Aber es wird knapp.
Der Tipp des Podcast-Prinz? Jakob Holz.
Was nehme ich denn da? Ich glaube, ich nehme Oppi von Bielefeld.
Ich nehme Di Michele Sanchez von Saarbrücken.
Oh, okay.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Mhm. Wenn ihr noch nicht genug von uns kriegen könnt, dann schaut doch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Instagram findet ihr uns unter 243.podcast, mich zusätzlich unter @allaboutsport. Auf Twitter findet ihr uns beide, da den lieben Marco unter @DorfVader, mich unter @allaboutsport. Ansonsten geht am Wochenende wie immer ins Stadion, supportet eure Teams, habt Spaß. Wir haben es auch und wir hören uns dann hoffentlich und womöglich nächste Woche in dieser Besetzung wieder. Bis dahin verabschiede ich mich. Bleibt gesund, bleibt sportlich, haut da rein. Die letzten Worte hat wie immer der liebe Marco. Von mir gibt es nur noch einen. Ciao, ciao.
Ja, ich will noch mal kurz Danke sagen, auch an alle, die nach all den Jahren auch immer noch zuhören, alle, die uns ein bisschen Geld da lassen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und hoffentlich, dass ihr auch Nachsicht habt, wenn da mal eine Folge ausfällt. Da kann ich euch beruhigen, es liegt nicht daran, dass wir auf einmal keinen Bock mehr haben, sondern es ist wirklich zeitlich. Wir haben alle, wir sind alle eingespannt im Job und andere Dinge, die dazwischen kommen und die dann wichtiger sind. Aber wir kommen immer wieder und auch Philipp ist ja da, wenn mal wirklich kurzfristig was ist, dann sind wir da und bevor ich noch mehr sage, sage ich Tschüss.